Ja, schönen guten Morgen.
Herzlichen guten Morgen. Eben kurz noch schauen, ob der andere Teil auch geht. Ja, genau. Gut, die Christiane hat das eben schon angedeutet. Ich möchte einen kleinen Hinweg gehen zu diesem Thema. Und zwar mit folgendem Gedanken. Die wichtigen Dinge, die liegen ja meistens unter der Oberfläche. Die wirklich wichtigen Dinge. Und ich kann mich noch erinnern, wie hier bei unserem Neubau, kannst noch ein bisschen vielleicht runter machen, wie bei unserem Neubau das Fundament gegossen wurde. Da floss ziemlich viel Beton durch so einen langen Schlauch in die Stahlmatten hinein. Ja. Ja, und das ist bei jedem Haus das Gleiche, auch bei einer Kirche, bei jedem Gebäude. Wir stehen darauf auf sicherem Grund. Nur, dass wir heute, wenn wir da reingehen und reingehen können, selbstverständlich ja auf festem Boden stehen. Gleich nach dem Gottesdienst haben wir auch Gelegenheit, mal rüber zu gehen. Aber dass keiner mehr an dieses Fundament denkt in diesem Moment. Dieses Fundament, das gehört ganz natürlich dazu, aber wer hat schon zu einem Fundament eine bewusste persönliche Beziehung, vielleicht sogar auch eine emotionale Beziehung? Außer man wohnt in einem Erdbebengebiet oder in einem Gebiet mit Flutkatastrophen. Kannst du noch ein bisschen runter, das halt noch etwas. Ja, es geht heute Morgen um ein Thema, das für die meisten von euch wahrscheinlich so selbstverständlich ist, wie es mit dem Fundament uns oft geht, dass wir das kaum mehr als persönliches Thema wahrnehmen. Wir sprechen nämlich von der Bibel als einem entscheidenden Fundament für unseren Glauben. Wir zitieren daraus, wir bauen unsere Gottesdienste darauf auf, wir argumentieren mit Stellen und Versen, wenn heiß diskutiert wird. Aber könntet ihr sagen, ich habe eine persönliche, ja, herzliche Beziehung zu diesem Buch der Bibel, in dem Gott uns in einzigartiger Weise begegnet? Der Prophet Jesaja, der hatte in unserem Sinne noch keine Bibel, aber die Tora immerhin vorliegen. Und der schwärmt einmal so richtig von dem Wort Gottes, das ihm begegnet, das ihm entgegenkommt. Da sagt er, wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt. Jeremia 15. Ja, und wir haben gerade diese Verse gehört aus dem Psalm 119, wie der Beter so begeistert über das Wort Gottes spricht. Jetzt frage ich, kennt ihr solche Momente, wo ihr so über die Bibel erzählt und redet? Oder ist es vielleicht eher auch so, wenn wir im Glauben berührt, begeistert werden, wenn wir ins Schwärmen geraten, dann passiert das oft eher an anderen Stellen. Und das ist auch wertvoll. Im Worship, im Lobpreis, wenn wir gemeinsam im Gottesdienst singen, in der Stille oder im angeregten Gespräch untereinander über Glaubenserfahrungen. Ich glaube, wir können mitten im Glauben stehen und auch auf dem Rahmen und auf dem Fundament des Wortes Gottes, wie bei einem Grundsatzprogramm, ohne ihm gleichzeitig direkt zu begegnen, aus ihr zu leben, aus ihm zu leben. Vielleicht sogar ohne einen persönlichen Zugang. Kann das sein? Das könnt ihr nur selber für euch beantworten. Und ich selber kann mich noch da gut daran erinnern, wie es mir als Jugendlicher ging. Da war das Thema Bibel für mich auch oft verbunden mit einem schlechten Gewissen. Ich hatte gelernt, dass zu einem lebendigen Glauben es gehört, die regelmäßige Begegnung mit der Bibel, unverzichtbar, weil er sonst immer mehr an Substanz verliert und wir um uns selber kreisen. Weil der Glaube nicht nur eine Gemeinschaftserfahrung ist. Und davon bin ich auch heute noch fest überzeugt. Aber ich hatte eine ziemlich feste und leider manchmal auch sehr schmale Vorstellung davon, wie das genau aussehen kann, wie lange, wie oft. Und dann tat ich es oft auch, weil ich es sollte, weil es meine Pflicht war, als Christ in der Bibel zu lesen. Ich habe mich heute zunächst noch einmal gefragt, woran könnte das liegen, dass wir uns so schwer damit tun, zur Bibel so ein fröhliches, begeistertes und auch unbefangenes Verhältnis zu haben? Und ich möchte euch drei mögliche Gründe nennen. Die Bibel, die braucht eine andere Art zu lesen, als wir das heute kennen. So, Lesebegeisterte, die so ein Buch von vorne nach hinten in ein paar Tagen durchlesen, die lesen anders. Und wo gute Bücher, Romane für manche vielleicht so sind wie so ein knuspriges Baguette, das man am liebsten in einem verspeisen möchte, da ist das bei der Bibel manchmal doch eher so wie, ja, wie soll ich sagen, Vollkornbrot, Schwarzbrot. Das muss man in kleinen Stücken nehmen, muss man auch gut kauen. Aber wenn man dann auf den Geschmack gekommen ist, dann kann man das schätzen lernen, aber es geht nicht so leicht und so schnell. Ich denke an das Neue Testament, so kurze, komprimierte Texte, in denen so viel drinsteckt, in wenigen Zeilen, so verdichtet. Oder im Alten Testament, ein Buch, das man nicht einfach von hinten nach vorne durchliest oder von vorne nach hinten, sondern wo man Orientierungshilfe braucht. Ein weiterer Grund könnte sein, wir lesen die Bibel oft vor allem als Informations- und Geschichtsbuch unseres Glaubens. Und wir begegnen dem Glauben, der hier beschrieben ist, in einer ja für uns sehr fremden Lebenswelt. Mit Vorstellungen und Bildern und einer Sprache, die unserer persönlichen Situation ja so wenig entgegenkommt auf den ersten Blick. Der Philosoph Lessing, der hat das einmal in einem Wort ausgedrückt, das weiß ich noch so aus dem Studium, aber das hat mir so eingeleuchtet. Der garstige historische Graben, der so dazwischen liegt. Und manchmal ist das ja tatsächlich so wie so ein Tal, das wir erstmal überwinden müssen. Ja, und dann stellen wir uns zunächst eine ganz andere sachliche Frage, nämlich nach der Richtigkeit und nach der Wahrheit im historischen Sinne. Aber auch wenn wir das positiv beantwortet haben, was können uns dann diese alten Geschichten in unserer Situation heute sagen? Sind sie auch für mich heute wahr? Und das Dritte, das mir auffällt, das ist die Frage, welche Erwartungshaltung habe ich, wenn ich an diese Texte herangehe. Wenn wir heute Zeitschriften aufschlagen und durchblättern, dann geht das ja ganz schnell. Innerhalb der ersten Zeilen entscheidet sich, ob der Artikel für mich interessant ist. Und wenn ich nicht eingehakt habe, dann lege ich es beiseite. Denn es gibt ja noch vieles andere. Und da verweigert sich die Bibel heute dieser so häufigen Frage einer schnellen Wirkung. Was bringt mir das? Das ist die Frage, mit der wir oft auch an Texte rangehen. Was die Bibel in uns bewirkt, das geschieht in den meisten Fällen eher unmerklich, aber dann auf einer viel tieferen Ebene, als so in einer spontanen Begeisterung, die einen anspringt. Und wenn die Bibel prägt und inspiriert und trifft, ja, dann merken wir das oft erst im Nachhinein und vielleicht gar nicht so an einem bestimmten Aha-Effekt. Ich habe am Anfang gesagt, die wichtigen Dinge liegen oft unter der Oberfläche. Und das gilt nicht nur für ein Fundament, sondern auch für ein anderes Bild, das oft für das Wort Gottes gebraucht wird. Und es beschreibt die Beziehung zur Bibel nochmal ganz anders, nämlich einen Schatz. Jesus, der sagt das einmal, jeder Schriftgelehrte, das heißt jemand, der sich intensiv mit der Bibel beschäftigt, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, der gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Das ist für mich nochmal ein ganz anderes Bild. Und so ein Schatz, der ist ja auch gar nicht unbedingt als ein solcher zu erkennen. Das gilt ja nicht nur für so einen Schatz, der irgendwo in der hinteren Kammer liegt, sondern vor allem auch für solche Schätze, die unsere Kinder immer geliebt haben, die man im Boden verbuddelt und die man dann erstmal ausgraben muss und die, ja, die Brocken abkratzen muss. Aber wenn man den einmal freigelegt hat, zu ihm durchgedrungen ist, dann kann er berühren und begeistern. Ich möchte euch in einem zweiten Punkt sagen, das üben wir noch hier mit. In einem zweiten Punkt sagen, warum und was für mich, ja, mich an der Bibel begeistert, warum für mich die Bibel als ein Schatz, ja, sichtbar geworden ist. Und ich möchte mir die Punkte nochmal bewusst machen und euch sagen. So, immer ein bisschen Geduld zwischendurch haben. Das erste ist, ich liebe die Bibel, weil an keiner anderen Stelle ich Gott so kennenlernen kann. Und zwar nicht nur durch theoretische und theologische Abhandlungen, so wie man das so schön lesen kann, strukturiert, sondern weil die Bibel von Menschen erzählt, mit denen Gott eine persönliche Geschichte begonnen hat und auch durchgehalten hat und dabei den roten Faden nicht aus den Augen verloren hat. Und wenn dieser Gott derselbe ist wie der, mit dem ich heute vertrauen darf, dann kommt er mir hier ganz nah und dann macht mir das ganz viel Mut. Denn ich darf glauben, dass er mit mir auch eine Geschichte hat. Und diese Geschichte, die ist auf der einen Seite völlig anders als damals. Aber da in den alten Geschichten, ob es jetzt der Weg durch die Wüste gewesen ist oder die Speisung der 5000, da begegnen wir Grunderfahrungen, wo Gottes Art und sein Wesen sichtbar wird. Und diese Erfahrungen, die darf ich, wenn auch in anderer Weise, auch heute mit ihm machen. Und sie sind nur in ein anderes Gewand gekleidet, nämlich mein Leben heute. Ich liebe zum Beispiel die Geschichten des Volkes Israel und seiner Hauptpersonen, vom Auszug aus Ägypten bis hin zu den Propheten, bis hin zum Exil in Babylon und ebenso die Erzählungen von den Wundern, die Jesus getan hat. Denn sie sind ein Teil dieser unverwechselbaren und unbeschreiblichen Geschichte von Gottes unglaublicher Fürsorge und auch Führung, die er seinen Kindern zuteil werden lässt. Aber auch von seinem tiefen Leiden über diese Entfremdung, die passiert und die sich immer wieder einschleicht. Aber auch von einer unglaublichen Treue, die auch durch alle menschlichen Abgründe nicht zerstört werden kann. Und wenn ich an einzelnen Stellen plötzlich innehalte und dann sagen kann, Mensch, das bist doch du, von dem ich da lese, dann spüre ich, dass Gottes Geist an dieser Stelle hat angefangen zu wirken, wenn ich die Bibel lese. Und diese alten Berichte beginnen zu mir zu sprechen. Ich liebe die Bibel, und das ist das Zweite, weil sie zutiefst ehrlich ist und weil ich merke, dass ich in diese Truppe hineinpasse. Wenn ich mit offenen Augen lese, dann merke ich sofort, dass das genauso wie für das Alte, auch für das Neue Testament gilt. Das ist kein Heldenepos, kein gut konstruierter Roman mit Happy End. Die Bibel ist neben all dem Mutmachenden und Schönen, neben dem Lob Gottes und den Lobliedern, auch voll von Scheitern, von Versagen, von Abwegen, von Irrwegen, von Abgründen und Enttäuschungen. Ja, manches, das ist beim Lesen wirklich schwer zu ertragen. Nicht nur Geschichten von Hass und Gewalt. Auch wenn die Psalmbeter, vielleicht kennt ihr diese Psalmen auch, Gott in ihrer Enttäuschung, ihrer Verzweiflung einfach alles vor die Füße werfen. Und dass all das im Kanon dieser Heiligen Schrift aufgenommen worden ist, das ist für mich ein wichtiger Hinweis, dass das nicht einfach ausgedacht sein kann. Ja, und es beschreibt auch unser Leben heute und ich fühle mich in unserer Welt heute und in meinem Leben, wenn ich das lese, so verstanden. Und es macht mir aber vor allem Mut, dass wir mit unserem Leben, das in ganz anderer Weise mit seinen Brüchen und auch mit seinen krummen Wegen zu kämpfen hat, nicht vor Gott weglaufen müssen, sondern in seine Arme kommen können, weil er es schon so lange kennt und weil er das auch mit mir aushält. Das Dritte, ich liebe die Bibel, weil sie nicht aus einem Guss ist. Sie ist nicht einfach als ein komplettes Buch vom Himmel gefallen, sondern viele unterschiedliche Menschen, vom Geist Gottes erfüllt, haben über einen langen Zeitraum hier ihre Handschrift hinterlassen. Auch in ganz menschlicher und auch ganz unvollkommener Weise. Oft stehen Dinge gegeneinander, widersprechen sich Aussagen, wenn man einzelne Sätze und Stellen direkt nebeneinander stellt. Aber wenn ich etwas zurücktrete, und ihr kennt vielleicht solche Bilder, wenn man zu nah davor steht, dann kriegt man überhaupt keinen Zusammenhang. Aber mit dem Schritt zurück auf das Ganze blickt und mir das anschaue, dann gehört das alles unverzichtbar dazu. Die großen Liebeserklärungen Gottes und die harten Gerichtsworte. Die Gerechtigkeit, die allein durch Glauben kommt. Und der Glaube, der tot ist, wenn er keine Werke hat, keine guten Werke. Die große Weite, mit der Jesus den Unfrommen und den, ja, auch den Fremden begegnet. Und dann die radikalen Nachfolgeworte, wie ich sie in der Bergpredigt lese. Kriegt ihr das zusammen? Ich muss das alles nicht harmonisieren, sondern in diesen Kontrasten nimmt Gott unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten ernst. Lebensgeschichten und Zugänge auch heute. Und sein Geist schenkt es immer wieder das Wunder, dass die richtigen Menschen beim Lesen von den richtigen Stellen berührt werden. Und das werden wir nicht steuern. Das bewirkt der Heilige Geist mit diesem ungleichen Buch. Ich liebe die Bibel, weil sie eine einzigartige Liebes- und Beziehungsgeschichte beschreibt, die in Jesus zu ihrem Ziel gekommen ist. Und sie hat mit dem Abschluss dieser Bibelsammlung nicht aufgehört, sondern sie geht auch mit uns und bei uns heute weiter. Jetzt werden manche vielleicht zustimmen können oder viele sicherlich, aber dennoch merken, das ist kein einfacher Weg, diesen Schatz für sich persönlich freizulegen. Und bevor ich gleich noch von einigen konkreten Zugängen erzählen möchte, möchte ich euch noch sagen, welche Haltung mir geholfen hat, dass das Wort Gottes der Bibel mich neu erreichen kann. Das sind vor allen Dingen zwei wichtige Haltungen, die mir wichtig geworden sind. So. Das eine ist Gelassenheit und Geduld. Ich muss nicht alles verstehen, damit Gott zu mir reden kann. Diese Haltung kann sich heute eigentlich kaum mehr jemand leisten. Und auch beim Lesen von Büchern kommt sie eigentlich kaum mehr vor. Denn dass man irgendwas auf Dauer nicht versteht, das muss heute aufgrund des zugänglichen Wissens der Menschheit nicht mehr sein. Im Blick auf die Fragezeichen, die ich übrigens auch noch bis heute beim Lesen der Bibel und auch über Gott habe, war das für mich eine ganz große und wichtige Entlastung. Ich will mich an den hellen Stellen freuen. Und das sind vor allem die, wo Gott ganz deutlich macht, wie er in seiner großen Liebe zu uns Menschen und zu mir steht. Und dann die dunklen Stellen, die es daneben gibt, die will ich zunächst einmal mit Respekt stehen lassen, ohne sie gleich zu verwerfen. Martin Luther, der sich ja wie kein anderer mit der Bibel beschäftigt hat, der hat sie von vorne bis hinten durch übersetzt. Der hat dafür unterschiedliche Bilder gebraucht. Und einmal hat er das Bild so von einer Stadt mit unterschiedlichen Toren, durch die man in unterschiedliche Teile hineingehen kann. Und dann sagt er, ich sage es sinngemäß, ich klopfe beharrlich an. Und wenn mir eine Tür aufgeht, dann freue ich mich über eine neue Begegnung. Und wenn ein Tor zubleibt, dann ziehe ich meinen Hut und gehe vorüber. Und wenn ich noch einmal vorbeikomme, dann klopfe ich wieder. Und sie tut sich vielleicht auf. Merkt ihr, es geht nicht in erster Linie darum, viel zu begreifen, was auch schön ist, sondern von Gott ergriffen, geprägt und geformt zu werden. Und das geschieht nicht erst, wenn ich alles gelesen und alles verstanden habe. Und das Zweite, das Vertrauen, dass Gottes Wort durch die Bibel hindurch wirkt. Ich hatte es eben schon gesagt, dass wir heute gewohnt sind, ja, dass der persönliche Einsatz und das entsprechende Ergebnis immer ganz nah zusammenliegen müssen. Ansonsten fällt schnell die Entscheidung, das bringt es nicht, ich lasse es lieber. Wer eine Diät anfängt und nach 2 Wochen kein Ergebnis auf der Waage sieht, der sagt, war nix. Wer sich im Spitzensport, wer da nicht zeitnah eine Leistungssteigerung nachweisen kann, der hat ein echtes Problem. Mit dem Lesen der Bibel ist es anders. Das, was es in uns und in der Beziehung zu Gott verändert, ist nicht so einfach messbar, erst recht nicht in Erfolg. Und wenn wir auf die Bibel uns einlassen und darin Gottes Wort begegnen, dann tun wir das, weil sie selbst darauf eine große Verheißung gelegt hat. Jesaja 55, ich möchte euch den Satz einfach vorlesen, da sagt der Prophet: Wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar und lässt wachsen. dass sie Samen gibt, zu säen und Brot zu essen. So soll mein Wort sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und Jesus greift dieses Bild auf in dem Bild vom Sämann, der Samen, das Samenkorn, das in die Erde fällt. Und wir wissen, wie lange das braucht, bis die Frucht wirklich reif ist. Letzte Woche hatten wir die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Und in diesen Wundergeschichten, da kommt es so oft vor. Und er sagt es auch, Jesus, sprich du nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Die ganze Bibel durchzieht der Glaube, der feste Glaube, wenn Menschen dem Wort Gottes begegnen und sich ihm öffnen, dann wird es Auswirkungen haben im Leben und auch im Glauben. Und das hilft uns, auch gerade in Zeiten, wo die Begegnung mit der Bibel kein großes Ereignis, ein aufregendes ist und gleich so viel passiert. Aber Jesus hat etwas anderes versprochen. Er beschreibt von dem Heiligen Geist, dass er uns an all die Worte erinnern wird, die in uns liegen und vielleicht im Unterbewussten hängen geblieben sind, in einer Situation, in der Gott uns dazu ermutigen will. Habt ihr das schon mal gehabt? Dass ihr plötzlich in einer Situation ein Wort ganz groß vor Augen hattet, das irgendwo mal belanglos vielleicht ihr gehört habt? Ja, ich möchte zum Abschluss und gleichzeitig als Überleitung auch zu unserer Austauschrunde gleich einige kurze Beispiele nennen, wie unterschiedlich Zugänge zur Bibel aussehen können, so unterschiedlich, wie wir auch als Persönlichkeiten hier zusammensitzen. Ja, und vielleicht merkt ihr, dass es noch viel mehr gibt als nur die klassische stille Zeit nach dem Bibelleseplan, was auch was Wertvolles ist. Es ist keine ausführliche Erklärung, sondern kann vielleicht auf die eine oder andere neue Idee bringen, die Begegnung mit der Bibel neu zu wagen. Es sind zum einen ja Begegnungen, die man persönlich finden kann für sich. Man kann die Bibel, verbessern wir noch, man kann die Bibel zum einen in der Breite lesen. Das hilft vor allem, wenn man einen Gesamtzusammenhang finden soll, den großen Bogen verstehen. Das kann man natürlich, indem man vorne bei 1. Mose 1 anfängt und einfach durchliest. Aber ihr werdet wahrscheinlich irgendwann dann in der Mitte 4. Buch Mose scheitern. Es gibt aber gerade wertvolle Bücher, die die Bibeltexte zusammengefasst, sortiert haben, so dass sie in einem großen Zusammenhang zu lesen sind. Ganz bekannt ist dieses Buch Die Geschichte. Und das ist ein ganz toller Einstieg, um einmal so den großen Bogen zu bekommen. Ja, andere gehen lieber an einzelnen Stellen in die Tiefe, machen sozusagen Tiefenbohrungen. Dazu gibt es Studienbibeln, Wörterbücher, wo man einzelnen Wortzusammenhängen nachgehen kann, die Bedeutungen klären und was tut sich da auch auf. Es gibt aber auch einen Zugang, der sich an bestimmten Themen orientiert, die sich durch die ganze Bibel ziehen, was man ein Stück nachvollziehen kann. Ein roter Faden, zum Beispiel das Anliegen der Gerechtigkeit, von Armut und Reichtum. Da gibt es zum Beispiel hier so eine Gerechtigkeitsbibel, in der alle Stellen ja, markiert sind, die mit der Thematik, mit Gerechtigkeit, Arm und Reich zu tun haben. Es gibt ja einen, könnte ich sagen, literarischen Zugang. Es gibt nicht nur eine Fülle an guten biblischen Romanen über einzelne Persönlichkeiten, ja, sondern auch die Möglichkeit, die Bibel für sich auch nochmal neu zu erzählen. Ich kenne jemanden, der hat einfach angefangen, die Bibel, ein Evangelium, nochmal neu zu übersetzen in heutige Zeit. Und Jesus ging am Waldener See. Und als ich das gelesen habe, fand ich das total faszinierend. Er ist hier. Es gibt einen musikalischen Zugang. Und ich weiß, dass einige, gerade auch jetzt heute Abend, glaube ich, in der Passion mitsingen, Johannes Passion, für Liebhaber der klassischen Musik ist das Verkündigung pur. Und wenn ich das höre, treibt es mir oft die Tränen in die Augen. Es gibt aber auch gerade im Bereich der Musicals so viele gute biblische Personen und Geschichten. Ein Einstieg. Ja, und schließlich einfach nur mal auf die Idee zu kommen, es gibt einen filmischen Zugang. Es gibt die ganze Bibel, gerade 2000 ist das gemacht worden, in einer sehr guten Weise verfilmt. Das ist auch Bibel lesen auf andere Weise. Wir haben eine ganze Reihe dieser DVDs auch hier in unserer Gemeinde. Das sind Dinge, die ich persönlich, Schritte, die ich persönlich tun kann. Es gibt aber auch, und damit will ich schließen, in der Gruppe Möglichkeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Zugang, in der Gruppe die Bibel neu zu entdecken. Ich denke an die Hauskreise, in denen eine ganze Reihe von uns auch sind, wo die Erfahrung und das Lesen zusammenkommen, die eigene Lebenserfahrung. Es gibt die besondere Art des Bibelteilens, wo in der Stille, in die Stille hinein einzelne Worte gesagt werden, die anfangen zu klingen und auf einmal auf mich wirken können. Die werden einfach von anderen wiederholt, wie eine Resonanz. Es geht auch virtuell. Ich weiß, dass es eine Facebook-Gruppe gibt in unserer Gemeinde, wo jeden Tag einer einen Text, den Tagestext hineinstellt und andere können in Form eines Kommentars dazu etwas schreiben und sich gegenseitig darüber austauschen. Für die, die einen anderen Zugang suchen, auch in einer Gruppe, gibt es auch einen sehr schönen, kreativen Zugang, viele kreative Zugänge. Und eine Möglichkeit, die ich persönlich ja auch mit hier beobachte, ist das Bible Art Journaling, die Art, eine Bibelseite mit einem Vers in der Mitte auf ganz unterschiedliche Weise kreativ zu gestalten und sich davon berühren zu lassen, über das Malen, über ganz verschiedene Arten. Vielleicht, ja, hören wir da gleich auch noch eine kurze Erfahrung von. Es geht, und das ist das Letzte, nicht nur über die kreative Möglichkeit, sondern ja auch auf die, über die Schiene, die gerne Menschen, die gerne darstellen möchten, das Bibliodrama, sich in die Figuren hineinzuversetzen. Bibliolog, das ist eine jüdische Tradition, die spricht von dem weißen und von dem schwarzen Feuer. Das schwarze Feuer sind die Buchstaben und das weiße Feuer ist das, was dazwischen den Zeilen steht. Und das darf man füllen mit eigenen Gedanken, mit wörtlicher Rede. Ich wollte euch gerne einfach ein Stück auf die Spur bringen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und in all dem gilt das, was ja der Psalmbeter auch sagt. Und das möchte ich einfach zum Schluss diesen Vers stehen lassen. Und ihr seht das Bild vom Goldschürfen, wo es ja auch so ist, dass man manchmal den Dreck erstmal beiseite schieben muss. Ich freue mich über dein Wort im Psalm 119, wie einer, der große Beute macht. Ich wünsche das euch und uns, dass wir immer wieder diese Beute auch erleben können. Amen.